euch. Ihnen einen schönen Nachmittag. Ich stelle mich kurz vor. Mein Name ist Tobias Glatscher. Wir werden zusammen die Vorlesung halten. Ich stelle Ihnen auch Gerald Possel gleich vor. Es geht dieses Semester um die Sprachphilosophie, eine Einführung in Sprachphilosophie. Kann man mich hinten hören? Lauter. Gut, also es geht hier um eine Einführung in die Sprachphilosophie. Nachdem so viele da sind, bin ich mir nicht ganz sicher, ob sie alle zu uns wollen. Nichtsdestotrotz freut uns das. Wir werden die Vorlesung immer gemeinsam halten, also in einer Art Doppelkonferenz. Meistens ist einer von uns besonders für einen Denker oder für eine Richtung zuständig. Heute werden wir improvisieren, uns abwechseln und Ihnen das Programm vorstellen. Hier sehen Sie den Überblick der heutigen Vorlesung. Zuerst geht es um die Vorlesungsmodalitäten. Da werden Sie damit vertraut gemacht, um was es im Großen und Ganzen dieses Semester gehen soll. In einem zweiten Punkt werden wir versuchen, Sie einzuführen, was überhaupt Sprachphilosophie heißt, beziehungsweise welche Definitionen es hier geben kann. Daran anschließend wird im dritten Punkt vor allem die Frage erörtert, was sind die Problemfelder der Sprachphilosophie, also was sind die Knackpunkte, was sind die großen Herausforderungen für die Sprachphilosophie in historisch-systematischer Hinsicht. In einem vierten Punkt werden wir Ihnen dann den Aufbau der Vorlesung präsentieren und auch das Ziel, was Sie hier für uns erreichen können, sofern Sie eins erreichen können, also was Sie hier mitnehmen sollen und können, damit Sie positiv die Vorlesung absolvieren. Am Ende der Vorlesung gibt es noch Literaturhinweise für diverse Textsammlungen, Einführungen in Sprachphilosophie etc. Und der sechste Punkt soll eine Zusammenfassung der heutigen Vorlesung sein und ein Ausblick auf die nächste. Zum ersten Punkt, zu den Vorlesungsmodalitäten. Wie gesagt, die Vorlesung halten wir gemeinsam ab, das haben wir auch schon letztes Semester so gemacht, formal bin zwar ich als Matthias Glatscher der Vorlesungsleiter oder Lehrveranstaltungsleiter, de facto machen wir aber alles zusammen. Zu meiner Person ganz kurz, ich bin seit 2006, also relativ frisch hier, Assistent am Institut für Philosophie, habe aber auch vorher hier am Institut bereits gearbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und als externer Lektor. Meine Forschungsschwerpunkte sind so im Groben und Ganzen vor allem auf das 20. Jahrhundert konzentriert. Dort das, was man gemeinhin als Continental Philosophy bezeichnet, nämlich die Strömungen Phänomenologie, Dekonstruktion und auch Hermeneutik. Also das ist so mein großer Arbeitsschwerpunkt. Ich habe da noch Sprachphilosophie draufgeschrieben, damit Sie irgendwie eine gewisse Legitimation hier erwarten können, warum ich hier stehe. Also ich werde das auch versuchen einzuholen, nicht nur da drauf zu schreiben. Ich stelle auch Ihnen gern Gerald Possel vor. Er ist Universitätslektor am Wilsing-Institut, das heißt an der Philosophie, aber auch an der Germanistik. Hat, ich weiß nicht, bei dir macht es ein bisschen breiter, weil ich eigentlich so ein Wiener Eigengewächs bin. Gerald Possel hat an mehreren Universitäten studiert, vor allem in Freiburg, im Breisgau, aber auch in Berkeley und Frankfurt oder. Und auch seine Forschungsschwerpunkte sind neben der Sprachphilosophie auch der Dekonstruktion, aber auch Geschichte und Theorie der Rhetorik. Darüber ging auch seine Dissertation und hat auch noch den Postdoktoralismus und linguistische Themen oder im Vordergrund seiner Forschungsaktivität. Das ist insofern interessant, weil wir uns auf der einen Seite überschneiden, also es gibt gemeinsame Interessen, sprich Sprachphilosophie, aber auch Dekonstruktion, wo wir uns treffen, aber es gibt auch Divergenzen, Abweichungen, eben Punkte, wo wir uns immer wieder ergänzen oder irgendwie beiseite springen, beziehungsweise uns, glaube ich, in einer sinnvollen Art und Weise hier versuchen, diesem sprachphilosophischen Großthema zu nähern. Also Sie kriegen gleichzeitig eine ähnliche Auffassung, aber trotzdem eine divergierende. So, das ist das, was ich Ihnen anbieten kann. Wie Sie sehen, folgt neben dem mündlichen Vortrag immer noch eine Projektion über PowerPoint-Folien. Das ist zwar ein bisschen neumodisch, das gebe ich zu, aber sie hat sich als sehr hilfreich bewährt. Sie können also neben dem Vortrag quasi die Visualisierung der Vorlesung mitverfolgen. Wir werden das in jeder Stunde so machen. Es wird auch so sein, dass die Folien dann im Internet abrufbar sind, sodass Sie auf der einen Seite hier mitschreiben können, was Sie glauben, was wichtig ist, auf der anderen Seite als Kontrolle noch diese Folien parallel dazu benutzen können. Mehr gleich im Anschluss. Wir werden die Vorlesung so gestalten, dass wir kleine Zwischenräume für Diskussionen eröffnen möchten, beziehungsweise kurze Felder für unmittelbare Fragen. Das heißt, dass Sie uns jederzeit unterbrechen können, wenn es eben von Not, also notwendig ist oder vonnöten ist, hier einfach Rückfragen zu stellen. Das ist uns auch wichtig, dass wir nicht nur monologisieren oder in dem Fall ein kanalmäßig dialogisieren, sondern dass Sie durchaus die Chance haben, hier Rückfragen zu stellen. Das Ganze wird natürlich gemaßen sein, weil wir hier großteils eben ein Programm durchbringen. Die erste Klausur, also schriftliche Abschlussprüfung, es gibt nur schriftliche Abschlussprüfungen, wird am 23.06. sein. Ich hoffe, und begeisterter Fußballfan, dass da kein wichtiges Spiel irgendwie dazwischen kommt, aber wir werden schauen, dass wir das hinkriegen. Auf jeden Fall werden weitere Prüfungstermine folgen, spätestens Anfang Oktober, Mitte des nächsten Semesters und auch Ende des Semesters. Also es wird genügend Möglichkeiten geben, schriftliche Abschlussprüfungen zu absolvieren, aber der erste Termin für diese Vorlesung wird am 23. Juni starten. Wie Sie wissen, müssen wir jetzt auch die Vorlesungsprüfungen mit einem Anmeldesystem versehen. Auch da werden Sie wahrscheinlich besser Bescheid wissen als ich. Jedenfalls 14 Tage vor diesem Termin, vor dem 23. Juni, können Sie sich anmelden und Sie können sich 24 Stunden vor dem Termin, sollten Sie nicht erscheinen wollen, elektronisch wieder abmelden. Also bitte keine E-Mails an uns, sondern dort im System das Ganze verwalten. Zu diesen Materialien, die wir Ihnen anbieten möchten, ist Folgendes gesagt. Auf der Homepage von Gerald Vossel können Sie sich die Folien downloaden. Und zwar suchen Sie sich bitte die Folien, weil wir die Vorlesung ja letztes Semester auch gehalten haben und wahrscheinlich auch das nächste Semester machen müssen. Also so nach dem Motto, ich wusste das Murmeltier, können Sie sich die Folien für dieses Semester downloaden. Das ist wichtig für dieses Semester, weil wir die Folien modifizieren, korrigieren, verbessern etc. Also es ist auch notwendig, dass wir die verbessern vom letzten Semester. Insofern würde ich Sie bitten, auf dieser Homepage eben unter der Rubrik Lehre, Sprachphilosophie, Sommersemester 08, sich die Materialien downzuladen, und zwar mit dem Login Sprache und dem Passwort Bedeutung. Also wir haben das geschützt, dass es quasi nicht jeder auf diese Homepage zugreifen kann oder auf diese Materialien, auch deswegen, weil wir teilweise Texte dort online stellen, und würden Sie einfach bitten, also Sie können das natürlich jedem an der Universität weitersagen, aber die Vorlesungsfolie sind quasi nicht für alle Copyright-Gründen.
Bitte auf die großen Kleinschreiben achten, sondern nur Kleinschreiben, also Sprache, Bedeutung, klein geschrieben, sonst funktioniert es nicht, sonst kommen Sie nicht hinein.
Dann die Folien, vielleicht sollen wir das dazu sagen, gleich eine Entschuldigung daran passen, sind im Idealfall. Dieser Idealfall ist im letzten Semester nie eingetreten. Wir werden uns bemühen, diesen Idealfall vielleicht heuer, also dem Semester, mal eintreten zu lassen. Die Folien sind im Idealfall vor der Vorlesung abrufbar, in der Regel aber, sagen wir, 3 bis 10 Tage nach. Also, es ist durchaus sinnvoll, dass Sie hier mitschreiben, mitdenken, aber wir werden uns sehr bemühen, weil wir jetzt schon einen gewissen Grundstock haben. Also letztes Semester haben wir diese Vorlesung zum ersten Mal gehalten, dass wir einen Grundstock haben, dass Sie hier mit den ausgedruckten Folien der Vorlesung beiwohnen. Falls Sie uns persönlich kontaktieren wollen, können Sie das jederzeit per E-Mail, einfach die normalen E-Mail-Adressen oder auch zu unseren Sprechstunden kommen. Entweder bei Gerald Bostedt im Anschluss an die Vorlesung, meistens genügt ein Mail vorher, damit sich Gerald das einteilen kann. Ich selbst habe am Dienstag immer Sprechstunde. Ich sitze oben im dritten Stock, im Zimmer D, Vidora, 308. Und bin von 14 bis 15 Uhr verfügbar. Sollte sich jemand irgendwie nicht hintrauen oder dass das mit 14 bis 15 Uhr nicht klappt, ein E-Mail und ich kann das auch irgendwie so flexibel gestalten, dass wir einen anderen Termin finden.
Ich habe noch, also das wird auf der Website auch finden, ich habe noch Sprechstunde am Donnerstag von 15 bis 16 Uhr und auf der Germanistik auch noch. Um 13 Uhr, also falls jemand auch noch an der Germanistik ist. Aber generell, ich habe hingeschrieben, schreiben Sie mir einfach ein E-Mail, das ist das Sicherste und das Beste. Oder wenden Sie sich einfach eben nach der Vorlesung an mich, dann können wir uns jederzeit was ausmachen.
Zur Vorlesung selbst gibt es so etwas wie einen Reader, eine Textgrundlage. Das waren wir das letzte Semester auch schon praktiziert. Wir legen jeder Vorlesung ein bis zwei Textabschnitte zugrunde und möchten die hier gemeinsam durchdiskutieren und vorstellen. Also wir werden uns auch dieses Semester oder noch stärker wie letztes Semester vor allem an ein, zwei Textabschnitte orientieren und würden uns von Ihrer Seite erwarten, dass Sie sich vorbereiten. Das heißt, dass Sie sich hier bereits mit den Texten auseinandergesetzt haben und dass wir hier quasi dann uns gemeinsam diese Abschnitte erarbeiten. Das ist nicht ganz gewöhnlich für eine Vorlesung, aber ich glaube, dass das am sinnvollsten ist, dass Sie gerade am Beginn Ihres Studiums eben mit diesen Texten konfrontiert werden, auch überprüfen können, ob Bostedt und Flatscher einen Blödsinn sagen oder ob Ihre Lektüre nicht mit unserer übereinstimmt, sondern dass Sie hier permanent eben mit einem kritischen Blick auf die Vorlesung die Texte in der Hinterhand haben und dadurch einfach einen höheren Erkenntnisgewinn erzielen können. Das heißt, wir setzen eben diese Lektüre in einer gewissen Art und Weise voraus. Diese Lektüre finden Sie gebündelt in einem Reader. Den gibt es ab morgen im Verfolter Snitshop, also vielleicht hier um die Ecke, in einer als Reader gebundenen Version ist das Ganze dann erhältlich unter Sprachphilosophie Klatscher Bosse.
Vielleicht kurz noch als Motivation, die Texte zu lesen. Wir haben es bisher so gemacht, dass wir den Reader benutzen dürfen, auch bei der Klausur. Also es ist auch unser Anliegen durchaus, dass Sie bei der Klausur dann auf die Texte zugreifen können und dürfen. Also das Anreiz auch, die Texte tatsächlich zu lesen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen.
Also unser Bestreben ist ja, dass Sie in die Philosophie hineinkommen sollen, sich mit den Texten auseinandersetzen. Das Ganze soll ja nicht als eine Knock-out-Prüfung gehandhabt werden, obwohl sie da alle zu uns hereingepfercht werden, sondern einfach auch merken, wie interessant dieses Thema der Sprachphilosophie sein kann und wie unterschiedlich diese Texte sind und wie lohnenswert es ist, hier auch zu lesen. Stichwort Evaluation, beziehungsweise was wir uns hier von einer Vorlesung von Ihnen erwarten. Ich habe davor erwähnt, dass Sie uns jederzeit unterbrechen können, aber es ist auch jederzeit ein Feedback zur Vorlesung erwünscht. Also wenn Sie Verbesserungshinweise, Tipps etc. haben, wie wir die Vorlesung anders, besser gestalten können, sind Sie jederzeit herzlich willkommen dazu eingeladen, uns das auch mitzuteilen. Also keine Scheu jetzt vor konstruktiver Kritik, wir sind sehr aufgeschlossen und würden dieses Feedback auch sehr gern in Anspruch nehmen. Zum ersten thematischen Punkt, die Frage, was ist Sprachphilosophie? Also was ist die Definition von Sprachphilosophie? Inwiefern hängen Philosophie und Sprache zusammen, beziehungsweise was ist dieses Gebiet unter Anführungszeichen der Sprache innerhalb der Philosophie. Wenn Sie einen Blick auf die Geschichte der Philosophie werfen, werden Sie merken, dass unter dem Stichwort Sprachphilosophie erst relativ spät eigenständige Werke aufscheinen. Also man könnte sagen, dass die Sprachphilosophie als eigenständige Disziplin eine sehr junge Disziplin ist, die sich im eigentlichen Sinne erst im 20. Jahrhundert konstituiert hat. Das heißt, durch diesen Linguistik-Turn, der in aller Munde ist, gibt es erst etwas wie eine eigenständige Disziplin Sprachphilosophie innerhalb der Philosophie. Dort, also im 20. Jahrhundert, hat die Sprachphilosophie einen unheimlichen Siegeszug angetreten. Man könnte eigentlich sagen, dass die Sprachphilosophie die Grundlagendisziplin ist oder die erste Philosophie unter Anführungszeichen im 20. Jahrhundert. Also damit hat sie als Paradigma Fragestellungen der Erkenntnistheorie oder auch ethische Fragestellungen etc. weitgehend zurückgedrängt, vor allem wenn Sie an die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts denken. Und die Sprachphilosophie ist ganz stark im Mittelpunkt. Das heißt, dass ohne Sprachphilosophie eine Philosophie im 20. Jahrhundert mehr oder weniger nicht denkbar ist. Und alle großen Philosophen, ob das eben Wittgenstein, Heidegger, Davidson, Quine etc. ist, haben sich dezidiert mit sprachphilosophischen Überlegungen auseinandergesetzt und damit ist eben die Sprachphilosophie vornehmlich im 20. Jahrhundert verwurzelt. Das heißt, unter der Hand kriegen Sie hier bei uns auch eine Einführung in die Philosophie des 20. Jahrhunderts. Also es wird einen großen Schwerpunkt dieser Vorlesung ausmachen, also 20. Jahrhundert wird hier im Mittelpunkt der Vorlesung. Die Sprachphilosophie, wenn man dieses große Feld der Philosophie hernimmt und die klassischen Einteilungen in theoretische und praktischer Philosophie, ist die Sprachphilosophie im Bereich der theoretischen Philosophie angesiedelt. Ich habe davor erwähnt, dass die Sprachphilosophie als eigenständige Disziplin erst im 20. Jahrhundert etabliert worden ist. Sprachphilosophische Überlegungen gibt es aber tatsächlich, seit es überhaupt Philosophie gibt. Also wir finden bereits in den ersten Überlegungen der Vorsokratiker, wenn Sie an Parmenides oder Heraklit denken, sprachphilosophische Überlegungen und natürlich auch bei den großen klassischen Denkern des Altertums wie etwa Platon und Aristoteles und dort möchten wir auch einsetzen. Also wir versuchen zwar das 20. Jahrhundert prominent in den Mittelpunkt der Vorlesung zu rücken, also es wird ein bisschen mehr wie die Hälfte ausmachen, werden aber historisch zurückgehen und die Fragestellungen der Sprachphilosophie anhand einer historischen Überblicksdarstellung ausgehend von der klassischen Antike zu entwickeln versuchen. Eine Definition von Sprachphilosophie, wir haben hier zuerst Überlegungen mal ins Treffen zu führen, versucht, mit was setzt sich Sprachphilosophie auseinander. Das ist auch wichtig, dass wir hier als Philosophierende uns abgrenzen gegen einzelne fachwissenschaftliche Zugänge, dass wir wissen, inwiefern sich die Sprachphilosophie etwa gegen die Literaturwissenschaft, aber auch gegen die Linguistik absetzt. Und man könnte folgende Definitionen einmal mitnehmen, die im Laufe der Vorlesung näher erläutert werden sollen. Die Sprachphilosophie setzt sich in einer gewissen Art und Weise mit dem Ursprung, aber vor allem mit dem Wesen und Funktion der Sprache auseinander. Also diese Trias von Ursprung, Wesen und Funktion wird uns gleich bei diesen antiken Denkern begegnen. Und immer stärker wird darauf rekurriert, inwiefern Sprache die Bedingung oder so etwas wie die Bedingung der Möglichkeit des menschlichen Selbst- und Weltverständnisses bildet. Das heißt, inwiefern wir überhaupt erst vom Menschsein sprechen können, wenn wir auf Sprache rekurrieren, inwiefern wir überhaupt von einer Artikulation der Welt in ihrem dramatischen Reichtum sprechen können, wenn wir auf die Reichweite und die Grenzen der Sprache rekurrieren. Also hier sehen Sie sofort, dass Sprache eben nicht nur einen instrumentalen, werkzeughaften Verständnis gebraucht wird, sondern dass hier Sprache immer schon mehr ist, nämlich ein konstitutives Moment für das menschliche Welt und Selbstverständnis. Wenn wir uns die Geschichte der Sprachphilosophie anschauen und diese Definitionen ernst nehmen nach Ursprung, Wesen, Funktion der Sprache, aber auch nach der Fragestellung der Genese vom menschlichen Selbst- und Weltverständnis, lassen sich in Rom zwei Stoßrichtungen festmachen. Auf der einen Seite wird Sprache immer im Zusammenhang mit einem epistemologischen Problemansatz behandelt. Das heißt, welches erkenntnistheoretische Interesse oder welche erkenntnistheoretische Funktionalität besitzt die Sprache? Repräsentiert Sprache also Wirklichkeit? Ist von der Sprache aus ein Zugang zur Wahrheit möglich, etc.? Also diese ganzen Fragen nach Wahrheit, nach Erkenntnistheorie, etc. sind engstens mit Sprache. Auf der zweiten, in der zweiten Traditionslinie wird aber auch immer Sprache im Hinblick auf die Bestimmung des Menschen versucht zu erörtern. Also das, was ich zuvor gesagt habe, dass Sprache so etwas wie das Selbst- und Weltverständnis etablieren soll, das wird hier in dieser zweiten Traditionslinie stärker posiert und abgehandelt. Man könnte das Ganze, also ich setze das wirklich unter Anführungszeichen, wenn man sich Stärke des 20. Jahrhunderts anschaut, sagen, dass den Punkt A vor allem die analytische Tradition abgehandelt hat, den Punkt B, der tritt stärker in der sogenannten kontinentalen Tradition zutage. Also hier gibt es gewisse Differenzen auch in den philosophischen Strömungen der Gegenwart, wie eben diese Probleme aufgefasst und versucht worden sind zu beantworten. Ich komme zu dem Punkt A, Sprache als epistemologisches Problem. Was kann man sich darunter vorstellen? Diese Fragestellung, also wie Sprache mit einer Erkenntnistheorie, mit einem erkenntnistheoretischen Interesse zusammengeht, tritt bereits beim ersten großen Traktat über Sprachphilosophie zutage, nämlich im platonischen Dialog Kratylos. Dort wird nämlich gefragt, ob die Wörter, die Dinge, also die, man könnte sagen auch die Sprache, die Gegenstände, aber hier wird von der Richtigkeit der Namen gesprochen, ob die Wörter von Natur aus oder erst durch Konvention die Dinge bezeichnen. Das heißt, einigen wir uns darüber, dass das Flasche heißt und bezeichnen dieses Ding dann als Flasche, also dass wir den sprachlichen Ausdruck erst nachträglich über Konvention diesem Ding zuordnen, oder ist diesem Ding quasi von Natur aus wie ein Namenstäfelchen schon angeheftet das Wort Flasche mitgegeben. Also das sind die klassischen epistemologischen Fragestellungen in der Antike. Daraus lässt sich aber die Frage in einem weiteren Umfang formulieren, nämlich sind wir mit Sprache überhaupt in der Lage, die Wirklichkeit als Wirklichkeit zu beschreiben? Das heißt, repräsentiert die Sprache in einer adäquaten Art und Weise die Wirklichkeit? Gelangen wir mit Sprache zur Wirklichkeit? Oder ist die Sprache als Instrumentarium letztendlich untauglich, die Wirklichkeit in einer angemessenen Weise zu beschreiben? Damit einhergehend ist auch, welche Stellung hat der Aussagesatz, also der Logos Apophantikos, laut Aristoteles, ist nur der in der Lage, einen Sachverhalt adäquat zu beschreiben, der nämlich, der Logos Apophantikos ist nach Aristoteles derjenige Satz, der wahr oder falsch sein kann. Also ich kann sagen, die Tafel ist grün oder die Tafel ist rot. Diese Aussage kann wahr oder falsch sein. Wenn ich sage, geben Sie mir bitte die Flasche, dann kann diese Bitte als Bitte weder wahr noch falsch sein. Also hier kommt dem Aussagesatz eine ganz besondere Rolle zu. Es wird aber auch immer wieder behandelt werden müssen, inwiefern die Sprache als ein Instrumentarium gehandhabt wird, das unseren Verstand verhexen kann. Also denken Sie an die Auseinandersetzung zwischen Sokrates und den Sophisten. Die Sophisten waren diese Rhetoriker, die Wortverdreher, die Wortklauer, die den schwächeren Logos zum Stärkeren gemacht haben. hier besitzt die Sprache in ihrer Rhetorizität immer auch das Geheime, eine geheime Macht der Verführung. Also Sprache ist weit mehr wie bloße Repräsentation von Anfang an. Sprache ist mehr wie eine bloße Abbildung. Sprache kann den Verstand verhexen, kann in ihrer Rhetorizität auch verführen. Also hier dieses breite Feld wird in einer epistemologischen Fragestellung abzuhandeln. Wir kommen zum Punkt B von davor, die Sprache als die Wesenbestimmung des Menschen. Eine der ältesten Definitionen des Menschseins beruft sich gerade auf das Vermögen des Menschen, überhaupt sprechen zu können. Das heißt, Menschsein heißt, eine Sprache zu haben, das Sprachvermögen zu besitzen. Also wenn wir den aristotelischen Satz aus einer Politik hernehmen, wo Anthropos zoon logon echon, also der Mensch ist dasjenige Lebewesen, das den Logos besitzt. Logos heißt im Griechischen nicht nur Ratio, Vernunft etc., sondern auch die Sprachfertigkeit, das Sprachvermögen. Also hier sehen wir schon, inwiefern in der griechischen Antike Logos eng mit Vernünftigkeit geknüpft ist, inwiefern eben Sprache und Vernunft in einer gewissen Art und Weise zusammengehören. Übrigens, den Satz hat Seneca dann übersetzt mit dem Animal Rationale. Also der Mensch ist das rationale Lebewesen, das vernunftbegabte Tier. Man merkt gleichzeitig, dass es hier eben eine starke Bedeutungsverengung gibt. Also das Zoon logon echon, also das Lebewesen, das eben die Sprache hat, Sprache oder den Logos hat, ist etwas anderes wie ein Animal Rationale. Diese Definition des Zoon logon echon wird beispielsweise im 20. Jahrhundert von Martin Heidegger prominent aufgegriffen. Der fragt aber, was heißt überhaupt diesen Logos haben? Hat der Mensch den Logos im Sinne, dass er ihn besitzt? Haben wir die Sprache als Instrumentarium verfügbar oder haben in gewisser Art und Weise die Sprache uns? In dem Sinn, dass wir erst dadurch Mensch sind, dass uns die Sprache gegeben ist. Da kehrt sich das Verhältnis um, weil Sprache nicht mehr lediglich als ein Werkzeug betrachtet werden kann, sondern etwas, das uns überhaupt erst zum Menschen macht. Also ist hier eine ganz wichtige Bedeutungsverschiebung, etwas, was für Heidegger zentral ist, dass eben diese anthropozentrische, instrumentalistische Sichtweise der herkömmlichen Sprachphilosophie gedreht wird und aufgezeigt wird, dass Menschsein sich erst über Sprache her versteht und nicht umgekehrt. Diese interessante aristotelische Fragestellung mit dem Zoon logon echon hat in der Politik auch noch ein interessantes zusätzliches Pendant, weil in dieser ersten Bestimmung des Menschen in der aristotelischen Politik, also hier im ersten Buch, also empfehlenswert für jeden, der sich in Philosophie auseinandersetzt, entwickelt Aristoteles so etwas wie eine kleine Anthropologie. Das ist relativ kurz und hochinteressant zu lesen. Und dort spricht er nicht nur davon, dass der Mensch das Lebewesen ist, was den Logos hat, sondern er spricht auch davon, dass der Mensch das Zoon politikon ist, das Lebewesen, das in einer Gemeinschaft lebt. Und diese Frage nach der Gemeinschaft ist eng verwoben bei Aristoteles mit der Frage nach der Sprache. Das heißt, dass auch hier die Frage nach der Gemeinschaft steht in Funktion der Sprache in den Mittelpunkt rücken muss. Auch diese Komponente, diese Akzentuierung ist im 20. Jahrhundert ganz stark forciert worden, etwa bei dem französischen Sprachphilosophen und Linguisten Benveniste, dass sowohl die Gemeinschaft als auch das Individuum sich nur von der Sprache her verstehen. Das heißt, dass so etwas wie menschliche Gemeinschaft nur sprachlich zu verstehen ist und nicht umgekehrt. Also nicht die Sprache ist lediglich ein nachträgliches Band, das uns bindet, sondern das, was uns überhaupt als Gemeinschaft stiftet, ist sprachlich bedingt. Das heißt eben dieser gemeinschaftsstiftenden Funktion, also einer Communitas der Sprache, wird hier in der Vorlesung auch versucht werden, die Frage nach dem konzentrierenden Moment für uns Menschen in der Sprache nachzugehen und auch dem Aufgeben von Welt. Also das sind vor allem Fragestellungen, die in der hermeneutischen Tradition stark in den Mittelpunkt gerückt werden. Man könnte auch sagen, dass diese Momente Sprache und Welt, Sprache und Denken oder Sprache und Bewusstsein, Sprache und Gemeinschaft gleich ursprünglich behandelt werden müssen. Gleich ursprünglich nicht, dass sie aus dem gleichen Ursprung kommen, sondern dass sie ohne Hierarchisierung nebeneinander, ineinander verwoben sind. Also dass in einer sprachlichen Ordnung permanent Frage nach dem Selbstverständnis des Menschen, nach dem Aufgeben von Welt und nach der Gemeinschaft gestellt werden muss. Also hier werden wir versuchen, eben Sprache viel, viel weiter zu fassen, wie bloß dieser instrumentelle Ausdruck oder bloß eine epistemologische Frage stellen. Also Sprache ist das, was uns Menschen als Sohn Logon Echo und als Sohn Politikon auszeichnet. Historisch könnte folgender Überblick gegeben werden, an dem wir uns mehr oder weniger halten werden. Zuerst werden wir der abendländischen Tradition nachgehen. Wir werden hier versuchen, in der Erörterung des platonischen Kratylos und der Schrift von Aristoteles Perihermeneas aufzuzeigen, inwiefern die Sprache zwar thematisiert worden ist, aber nicht in einer umfassenden Art und Weise. Man wird sehen, dass schon in der nächsten Stunde, dass in der platonischen Philosophie sich so etwas wie eine merkwürdige Sprachvergessenheit einschleicht. Das heißt, dass Sprache nicht die Seinsvalenz zugestanden bekommt, die man dem reinen Denken zubilligen möchte. Sprache ist bloß nachträglicher Ausdruck des Denkens. Das wird hier versucht zu problematisieren, auch bei Aristoteles. Ein erster Blick macht augenfällig, dass Aristoteles keine eigenständige Abhandlung über die Sprache geschrieben hat. Das, was Aristoteles über die Sprache sagt, wird man aus mehreren Schriften irgendwie versuchen müssen, zusammenzubringen. Auch wenn wir Ihnen hier einen sehr, sehr berühmten Passus aus einer Schrift Perihermeneas oder die Interpretationen liefern, wird das quasi nicht alles sein, was Aristoteles gesagt hat, aber auch nicht umfassend darzustellen. In der weiteren Folge ist das Sprachdenken innerhalb der Philosophie nicht mehr so prominent vertreten. Also wenn Sie sich die großen Philosophen in der ausgehenden Antike oder auch im Mittelalter anschauen, die haben nicht eigenständige sprachphilosophische Abhandlungen verfasst. Die Sprache ist immer so ein Randthema gewesen, das Papa Augustinus auftaucht oder im mittelalterlichen Denken oder in der Scholastik, aber nie als eigenständige Disziplin etwas so prominent wie erkenntnistheoretische Fragestellungen. Wir finden aber sprachtheoretische Erörterungen und damit auch sprachphilosophische Überlegungen ganz stark im Bereich der Rhetorik, aber auch im Bereich der Grammatik und im Bereich der Hermeneutik. Sprache wird erst im 18. bzw. 19. Jahrhundert wieder dezidiertes Thema innerhalb der Philosophie, vor allem bei den Denkern Vico, Hamann, Herder, Humboldt. Interessanterweise waren das alles akademische Außenseiter. Also hier wird nicht Kant erwähnt oder Hegel oder ich weiß nicht, ein Fichte, sondern bei akademischen Außenseitern wird die Sprache in ihrer großen und weiten Funktionalität, in ihrer Wesensbestimmung wieder zu erörtern versucht. Und das sind eben interessanterweise Leute, die nicht im Zentrum des philosophischen Diskurses stehen. Im 20. Jahrhundert tritt dann die Sprachphilosophie, das habe ich anfangs erwähnt, in einer prominenten Art und Weise in den Mittelpunkt der Philosophie. Es wird klar, dass philosophische Fragen nicht unabhängig von Sprache behandelt werden können. dass so etwas so eine Hintergehbarkeit der Sprache nicht möglich ist. Es gibt nicht so etwas wie ein sprachfreies, sprachnacktes Denken. Das heißt, dass alle Fragestellungen, die das Bewusstsein oder epistemologische, erkenntnistheoretische Probleme umreißen wollen, sich stets auch auf die Sprache beziehen müssen. Und prominente Strömungen wie in die sprachanalytische Tradition, aber auch die Phänomenologie, die Hermeneutik, aber auch zeichentheoretische Überlegungen im Strukturalismus etc. beziehen sich alle auf die Sprache. Das können Sie ausweiten eben auch auf eine Reihe von anderen Diskursen, beispielsweise die Ethnologie, Psychoanalyse etc. Hier tritt Sprache in einer ganz prägnanten, Art und Weise in den Mittelpunkt der philosophischen Überlegungen und kann daher auch als so etwas wie die Gemeinsamkeit schlechthin zwischen den unterschiedlichen philosophischen Schulen verstanden werden. Das heißt, sowohl die kontinentale Tradition als auch die angelsächsisch-analytische Tradition wird sich dezidiert und vornehmlich mit sprachphilosophischen Überlegungen auseinandersetzen.
Gibt es dazu erstmal Fragen vielleicht? Gut, okay, dann werden wir uns anschauen, welche.
Ja, bitte. Noch eine Frage. Irgendwie, 20. Jahrhundert geht es ja noch um Sprechakte, Aussehen und so. Kommt das auch vor? Ich habe jetzt ein bisschen, nicht dezidiert gehört.
Also. Okay. Also, wenn Sie normalerweise, von daher auch ein Grund, auch warum das Ganze gemeinsam machen, also wenn Sie normalerweise sich Skripten angucken oder wahrscheinlich auch Vorlesungsverzeichnisse zur Sprachphilosophie, wird die 90% aller Fälle sich ausschließlich auf das 20. Jahrhundert konzentrieren und sie wird in der Regel ausschließlich eine bestimmte Traditionslinie hervorheben und genau eben sagen, die der sprachanalytischen oder der analytischen Philosophie. Das sind sozusagen diese beiden Punkte, die wir herausgestellt haben, diese beiden Traditionslinien. Also wenn wir auf der einen Seite Traditionslinie haben, die Sprache dezidiert als epistemologisches Problem begreift und nur dieser Linie folgen, dann sagen, münden wir relativ direkt in das eben, was die sprachanalytische Philosophie macht. Und dazu gehört dann eben auch so bei der Sprechakttheorie letztendlich die gesamte Philosophie, die ab Frege, Wittgenstein dann die Tradition begründet hat, der analytischen Philosophie, die sozusagen die Sprachphilosophie als Sprachanalyse versteht. Wir versuchen eben auch hier in der Vorlesung diesen zweiten Traditionsstrang stark zu machen, nämlich seine Sprache als wesentliche Bestimmung des Menschen zu verstehen oder eben als das, was den Menschen in seinem Welt- und Selbstverhältnis jeweils konstituiert und dann diese Tradition auch stärker hervorzuheben. Also werden beide Stränge versuchen, deutlich herauszuheben. Im Vergleich aber jetzt sozusagen zu generellen Einführungen in die Sprachphilosophie wird bei uns natürlich jetzt diese sogenannte kontinentale Tradition ein ganz starkes Gewicht aufbekommen. Und das auch durchaus absichtlich und auch gewollt in dieser Vorlesung. Ist das dazu noch Fragen sonst? Okay, was sind also nun so die zentralen Fragen und Problemfelder der Sprachphilosophie? Man kann im Grunde genommen jetzt versuchen, wenn vier Problemfelder versuchen aufzuzeigen. Das erste und sicherlich das, wovon ja am Anfang aller Überlegungen, jetzt auch innerhalb der Überlegungen zur Sprache steht, das Verhältnis von Sprache und Bedeutung. Und da letztendlich einfach die Frage, ja, was ist überhaupt die Bedeutung eines sprachlichen Ausdrucks? Und dann ist es ein Ausdruck, ist es Bedeutung letztendlich nur ein Ausdruck von etwas, das wir in der Welt finden und was auch scheinbar der Sprache vorausgeht und dann mit Namen benannt wird? Oder ist Bedeutung irgendetwas, was sozusagen nur im Geiste des Sprechers jeweils gibt? Also existieren Bedeutungen jeweils nur in meinem Bewusstsein, in meinem Kopf? Ist Bedeutung vielleicht einfach der Gegenstand selbst, auf den ich verweise? Also die Bedeutung von Matthias wäre jetzt genau diese Person, die dort sitzt, oder die Bedeutung des Tisches, der Gegenstand selbst, für den er steht. Oder sind Bedeutungen nur etwas, was wir in irgendeiner Form im Kopf haben? Aber wenn das so ist, dann natürlich die Frage, wie kann es denn überhaupt in irgendeiner Form so etwas geben wie eine geteilte oder gemeinsame Sprache? Also wie kommt es überhaupt dazu, dass wir eine gemeinsame Sprache haben? Und wie kommt es auch dazu, dass wir im Grunde genommen uns mit sprachlichen Ausdrücken sozusagen auf Bedeutungen, auf geistige Bedeutungen beziehen können? Wenn man diese Frage dann umdreht aus der Beziehung eben auf das Rezipienten desjenigen, der Sprache hört und dann auf Sprache reagiert, dann stellt sich die Frage nach dem sprachlichen Verstehen. Also wie ist sprachliche Verständigung überhaupt möglich? Also im Grunde, warum gelingt es uns, die Sprache zu kommunizieren, uns zu verständigen? Aber eben auch die andere Frage, wann haben wir überhaupt den sprachlichen Ausdruck verstanden? Oder wann können wir sagen, dass wir etwas verstanden haben? Sie werden sehr oft immer wieder die Erfahrung machen im alltäglichen Leben, und das nicht nur in der Philosophie, sondern in jedem alltäglichen Umgang, dass es sehr häufig zu Missverständnissen kommt, dass man etwas ganz anders verstanden hat oder falsch verstanden hat. Und genau natürlich auch in diesen Momenten der Irritation wird deutlich, dass eben Sprachverständigung etwas ist, was nicht dann selbstverständlich abläuft. Aber durchaus natürlich in der Regel funktioniert das relativ problemlos und wir können uns dann relativ gut auch verständigen, selbst über Begriffe, die uns von vornherein erstmal nicht unbedingt so klar sind. Letztendlich dieses ganze Problem kommt, ich habe das als Beispiele gebracht, dann mögliche alltägliche dann Formen, wie diese Irritation zum Ausdruck kommt, eben wenn wir anfangen nachzufragen, wenn wir versuchen, auf eine Art metasprachliche Ebene zu wechseln und dann einfach nachfragen, wie hast du das eigentlich genau gemeint, was du gerade gesagt hast oder was wolltest du eigentlich sagen, eigentlich ausdrücken oder was heißt hier der Hund schüttelt dein Istbild, das sehe ich gerade, der Hund ist bissig. Also ist das jetzt sozusagen eine Warnung, willst du mir damit drohen, wenn du mir das sagst, oder ist es vielleicht auch einfach eine Kaufempfehlung, wenn ich einen Hund suche, der möglichst gut als Wachhund fährt. Also hier sind Momente, wo Sprache, Sprachverstehen selber zum Problem wird, aber auch etwas entscheidend eben auch thematisiert werden kann. Ich kann immer wiederum auf diese metasprachliche Ebene wechseln und Sprachverstehen, Sprachbedeutung selbst zum Thema und zum Gegenstand einer Reflexion machen. Das zweite wichtige Problemfeld ist Sprache und Denken. Letztendlich natürlich einfach die Frage, welcher Zusammenhang besteht zwischen meinem Denken auf der einen Seite und der sprachlichen Formulierung dieses Denkens auf der anderen Seite. Wie ist diese Beziehung zu verstehen tatsächlich? Und dann stellt sich eben diese Grundfrage, ist Sprache wirklich ein Mittel zum Ausdruck unserer Gedanken? Drückt die Sprache nur das aus, was bereits dann in meinem Kopf in irgendeiner Form als fertig konstituiert ist? Oder sind Denken und Sprechen auf irgendeine Art und Weise wesentlich aufeinander verwiesen? Also interferiert Sprache schon immer mit unserem Denken? Oder ist vielleicht Denken überhaupt nur sprachlich möglich? Gibt es überhaupt nur ein Denken, was immer schon dann durch die Sprache selbst konstituiert wird? Können wir überhaupt ohne Sprache denken? Ist es möglich, ohne Sprache dann so etwas zu formulieren wie Gedanken? Daran dann anschließend die Frage, wann gibt es überhaupt ein sprachfreies, sprachunabhängiges Denken? Also können wir davon ausgehen, dass wir grundsätzlich auch immer das Ideal der Philosophie über Jahrhunderte lang hinweg, dass unser Denken eben von der Sprache selbst nicht appliziert wird, sondern dass Sprache immer nur ein Instrument zu denken ist, was dann in Form eines sekundären Ausdrucksmittels an das Denken selbst herantritt und in gewissermaßen dann zu Aktivation verhindert. Das heißt also auf der einen Seite die Frage, dann ist Sprache ein Instrument, eine Art Werkzeug zum Ausdruck unserer Gedanken und zum Zwecke der Verständigung. Oder sieht es so aus, dass wir sagen, in unserem Verstehen, im Sprechen immer schon in sprachliche Sinnbezüge einbezogen, eingebettet sind und wir eben auch Sprache immer nur dadurch erlernen können oder eben auch verwenden und verstehen können, insofern unserem Weltverhältnis immer schon sinnvoll ist und damit eben auch dann sprachlich. Die Umfeld. Ich hoffe, es geht besser. Der Akku hält leider zu früh, wenn der Akku ist leider nicht mehr so lange durch. Ich bin jetzt gerade gefragt worden, ob ich soll die Lüftung anmachen. Ich weiß, jetzt habe ich keine Ahnung, ob ich das von der Luft habe, aber denke ich eben, also wir waren vorher im Raum 3D gewesen. Dagegen ist es hier durchaus relativ angenehm und fast luftig, würde ich sagen. Ich habe ja auch leider keine Ahnung, Entschuldigung, für die technische Panne gesehen, die Philosophen haben entweder wenig Ahnung von Technik oder alte Computer. Ich hoffe, jetzt klappt das einigermaßen. Gut. Das nächste Problemfeld wäre, dass man Sprache und Welt, wenn man Welt als etwas versteht, was im Grunde genommen sagen wir erst, dass Mensch dann auch selbst konzipiert wird, oder eben im engeren Sinne von Sprache und Wirklichkeit. Also, da natürlich die Fragen, die im Vordergrund stehen, ganz klar, wie ist es möglich, dass Sie sagen, nicht mit Sprache sozusagen auf außersprachliche Sachverhalte beziehen? Wie geht das überhaupt, dass Sie etwas, was offensichtlich in irgendeiner Richtung dieser, ja, etwas ist, was in irgendeiner Form an beiden seinen Welten Anteil hat, an so etwas Geistiges ist im Sinne der Bedeutung, aber gleichzeitig eben auch trotzdem auf sozusagen Außersprache Gegenstände referieren kann, wie funktioniert das? Wie kann ich mich überhaupt in Sprache ausdrücken, auf Außersprache Gegenstände beziehen? Das können einerseits ganz konkrete Objekte sein, die wir uns auf Bäume beziehen oder auf irgendeine ganze bestimmte konkrete Person, denkt auf diesen Laptop hier und jetzt. Das können aber auch abstrakte Gegenstände sein, wie die Gattung des Pferdes, Begriffe der Freiheit, aber auch natürlich bestimmte mentale Zustände, die Gefühle, Stimmungen, Einstellungen und so weiter. Und da dann schließt dann die Frage an, natürlich auch wieder die eine letztendlich erkenntnistheoretische Frage, epistemologische Frage ist, also dann repräsentieren sprachliche Ausdrücke lediglich sozusagen außersprachliche Sachverhalte, oder sieht es vielleicht ganz so aus, dass da in irgendeiner Form ein gegenseitiges Konstruktionsverhältnis ist? Also dann wird sozusagen Denken und Welt für uns überhaupt erst durch Sprache intelligibel und zugänglich. Und wie ist dann dieses Verhältnis eben auch zu denken? Und dann anschließend natürlich immer das Problem von Wahrheit und eben die Frage danach, dann wann, dann inwiefern ist dann Sprache eben auch als Erkenntnismittel oder als eben Ausdrucksmittel unserer Gedanken und Erkenntnisse unseres Wissens dann geeignet tatsächlich. Und damit dann eben die Frage, wann ist eine sprachliche Äußerung eigentlich wahr? Wann können wir sagen, dass ein Sachverhalt adäquat beschrieben wird durch sprachliche Ausdrücke? Aber dann, was ist mit ganz vielen sprachlichen Formulierungen, die offensichtlich weder wahr noch falsch sein können? Also solche Sachen wie Bitten, Fragen und Befehle, wo wir nicht sagen würden, ja, wenn ich immer was bitte, das kann dann wahr oder falsch sein. Aber natürlich auch der gesamte Bereich der Literatur und der Poesie, wo es eben nicht um wahrheitsfunktionale Aussagen geht, wo ich den Anspruch ergebe, dass diese Aussage wahr oder falsch ist und ich gewissermaßen ein adäquates Bild der Realität sein möchte, sondern wo ja durch Sprache selbst erst gewissermaßen subtile Gegenstände und Welten erschaffen werden. Und das letzte Problem wäre dann eben das von Sprache und Mensch oder im weiteren Sinne eben auch von Sprache und Gemeinschaft. Also dann ist eventuell Sprache oder dann diese Frage ist dann Sprachfähigkeit, Fähigkeit zur Sprache, das heißt noch gar nicht, dass jemand konkret sprechen muss, sondern ist die Fähigkeit, die Sprachfähigkeit der Allgemeine für das Menschsein konstitutiv. Das, was wir gerade gesehen haben, die Idee, dass letztendlich eigentlich die Sprache den Menschen überhaupt erst als Menschen konstituiert. Und welcher Zusammenhang besteht dann zwischen der Sprachfähigkeit der Sprache eben auch als soziale Institution und dem Individuum auf der einen Seite und der Gesellschaft auf der anderen Seite? Also wie ist dieser Zusammenhang zu denken, wie kommt das Individuum überhaupt zu sagen, zur Welt, wie wird es Teil der Gemeinschaft und inwiefern ist das genau ein Prozess, der sich letztendlich über das Moment der Sprache artikuliert, noch transformiert. Natürlich dann eben auch die Frage danach, wie wir Sprache erlernen. Also diese grundsätzliche Frage ist auch ein Streit letztendlich zwischen Rationalismus und Empirismus. Also dann, ist Sprache angeboren? Besitzen wir immer schon sozusagen gewissermaßen, gibt es so etwas wie sprachliche Strukturen, die wir bereits sozusagen mit der Geburt mitbekommen? Oder dann wird Sprache erst erlernt? Und dann, welcher Zusammenhang besteht dann zwischen eventuell angeborenen sprachlichen Strukturen, die wir haben, die in irgendeiner Form in unserem Gehirn verankert sind und diesem Lernprozess? Und dann ist eben auch an der gehen die Frage, das geht auch gewissermaßen das Erlernen der Sprache einher in der Wache des Bewusstseins. Also wenn wir kleine Kinder beobachten, werden sie sehen, dass tatsächlich wir, wenn wir den Kindern eben auch Kleinkinder Bewusstsein zuschreiben, wie das immer tun, über ihre Sprachfähigkeit. Also Moment, wenn wir sehen, aha, das Kind sagt zum ersten Mal ich und redet von sich selbst in der dritten Person, aber auch dann, wenn das Kind in der Lage ist, über sozusagen sprachliche Formulierungen, sich auf sich selbst zu beziehen, Erinnerungen aufzurufen und damit eben auch gewissermaßen seine eigene Person als Identität zu konstruieren über seine Sprachfähigkeit. Und das wäre gewissermaßen diese ganze Problematik, die Frage nach dem Ursprung der Sprache, Also durchaus nicht nur verstanden jetzt im Sinne eines historischen Ursprungs, gab es irgendwann mal einen Punkt, das ist aber in der Phylogenese des Menschen, wo dann sozusagen sich aus dem menschlichen Vorfahren irgendwann mal eine Art entstanden ist, über Sprache verfügt hat, wie das überhaupt entstanden ist, sondern eben tatsächlich die Frage danach, dann, wie sagen wir Sprache jeweils in der Ontogenese des Menschen dann zutage, aber eben auch, wie hängt überhaupt Sprache und Gesellschaft und menschliche Gemeinschaft gewissermaßen zusammen, als eben ein Moment, der gleich ursprünglich aufeinander verweist. Und letztendlich natürlich auch die Frage danach, wer spricht eigentlich, wenn ich etwas sage, wenn ich ich sage? Also ist das in irgendeiner Form ein Selbstbewusstsein, ein Ich, was sozusagen seinen Gedanken Ausdruck gibt? Oder sieht es nicht so aus, dass es im Grunde genommen immer schon auch nur ich sagen kann, als dass eben jeder kann innerhalb der Sprache, dass ich sage, eben dass ich alle anderen auch zugleich ist? Also, ich kann nur ich sagen, indem dieses Ich gewissermaßen das Ich aller anderen ist und damit wird eben auch bereits deutlich, sozusagen meine Fähigkeit, mich als Subjekt zu konstituieren, in irgendeiner Form auch mit der sozialen Tatsache der Sprache selbst zusammenhängt. Wir können also zusammenfassend sagen, dass eben ausgehend von dieser Frage nach der Bedeutung und dem Verstehen sprachlicher Ausdrücke drei Problemfelder skizziert werden. Das war eben einmal das Problem von Sprache und Denken, Sprache und Welt und Sprache und Menschsein bzw. Sprache und Gemeinschaft. Gibt es dazu erst Fragen?
Warum soll Fragen eine Frage sein können? Wenn ich zu Ihnen das sage, Herr Professor Platscher, warum ist das keine Frage? Also wenn ich Sie falsch tituliere zum Beispiel.
Wenn Sie jetzt zu mir sagen, stellen wir, warum Sie nennen mich Herr Professor Platscher, dann ist die Frage selbst nicht wahr oder falsch, aber Sie dann verwenden einen Eigennamen nicht korrekt oder Sie verweisen auf die falsche Person. Ja. Aber die Frage an sich wäre ja nicht wahr oder falsch, wie ich jetzt sage, es regnet heute oder es regnet heute nicht. Also die Frage selbst kann nicht wahr oder falsch sein. Sie können das in der Frage gewissermaßen inkorrekt beziehen auf eine bestimmte Person. Aber die Frage selbst wäre gewissermaßen jetzt nicht wahr oder falsch. Ne? Sie hätten dann einen Fehler gemacht der Frage, aber sie hätten falsch bezogen auf die falsche Person. Aber natürlich, also die Frage der Referenzialität spielt jetzt natürlich sozusagen in der Frage, bitte in den Befehl dann aufzuteilen. Das ist ganz klar. Aber wenn Sie mich jetzt ansprechen, als Herr Platscher, warum sieht das eigentlich aus, eine Wahrheit in der Sprache, dann würde ich ganz mal darauf antworten, weil ich würde kapieren, Sie würden nicht meinen, Sie hätten mich trotzdem richtig bezogen, Sie hätten den Namen falsch verwendet. Also ich würde Ihre Frage durchaus verstehen, würde wissen, dass sie an mich gerichtet ist, wenn Sie mich angucken in dem Moment, und würde sagen, okay, er hat jetzt den Namen verwechselt.
Naja, ja? Wenn er Sie als Herr Professor Platscher anspricht, auch in Form einer Frage, hat er damit auch schon eine Aussage getätigt, und zwar die Aussage, dass Sie Herr Professor Platscher seien, ist falsch. Ist quasi in der Frage ein Aussagesatz inkludiert.
Wenn der Kollege jetzt sagen würde, das ist Herr Professor Platscher, dann wäre diese Aussage falsch.
Das ist schon klar, aber auch wenn er das in eine Frage kleidet, ist in diese Frage der Aussagesatz eingebettet.
Genau, also natürlich habe ich auch in jeder Frage eben Momente der Referenzialität und eben Momente sozusagen der Deskription, die wahr oder falsch sein können. Das ist das Richtige. Ja. Also wir werden auch sehen, das ist gewissermaßen ein Vorgriff, wir werden auch sehen, man nennt dann eben solche Momente auch von Fragen, Bitten oder Befehlen sogenannte performative Äußerungen, das ist ein Vorweggriff. Und wir werden sehen, dass natürlich sozusagen diese Unterscheidung zwischen scheinbaren Aussagesätzen auf der einen Seite und sogenannten performativen Äußerungen, die Handlungen vollziehen, dass diese Unterscheidung eben gar nicht aufrechterhalten lässt, so einfach, und dass eben natürlich auch immer gewissermaßen beide Momente vorhanden sind. Ich habe in jeder Äußerung immer schon Momente, wo ich etwas feststelle, wo ich etwas beschreibe und natürlich vollziehe ich auch mit jeder Äußerung immer schon eine bestimmte Handlung.
Ja? Sie haben am Anfang gesagt, so, das sind halt die Problemfelder in der abendländischen Tradition. Ist das mit Sprachphilosophie in anderen Traditionen? Sind das dann auch die gleichen Fragestellungen oder so?
Also, dazu können wir uns hier ganz dezidiert auf die abendländische Tradition beziehen. Und wir haben ja auch schon deutlich gemacht, dass eben selbst tatsächlich, sozusagen, ja, auf der einen Seite wir sowas haben wie die Sprachphilosophie ist eine philosophische Disziplin, die sich erst sehr spät konstituiert, im 20. Jahrhundert. Und auf der anderen Seite etwas gibt es das Sprachdenken, was letztendlich so alt ist wie die Philosophie selbst. Und in diesem Sinne werden wir immer ein Denken der Sprache haben in anderen philosophischen Traditionen. Das ist ganz klar. Hier in der indischen Philosophie spielt die Sprache ein ganz wichtiges Moment. Die ersten Grammatiken sind sozusagen indischen Ursprungs auch. Also das heißt, das Sprachdenken ist natürlich sozusagen, denke ich, mit der Philosophie per se immer schon verknüpft. Dann die Sprachphilosophie als eigenständige Disziplin im 20. Jahrhundert, so wie wir sie hier versuchen zu vermitteln, die ist natürlich gebunden an das abendländische Denken ausgehend von der griechischen Antike.
Ja? Wenn wir auch Zeit haben, die Aussage Martin Heideggers, nämlich die einzigen zwei Sprachen, die zur Philosophie taugen, sind eben das Altgriechische und das Deutsche. Werden wir da Zeit haben?
Nein, also deswegen vielleicht ganz kurz, wir werden diese phänomenologische, hermeneutische Tradition streifen, aber wir werden uns nicht mit Martin Heidegger auseinandersetzen. Ja, also ich selbst habe meine Dissertation über Heidegger geschrieben, über das Sprachverständnis bei Heidegger. Ich wäre nicht dem abgeneigt, aber ich glaube, das ist didaktisch für Leute in dieser Studieneingangsphase sinnvoller ist, sich mit anderen philologischen Denken auseinanderzusetzen. Aber wir können gern einmal, sagen wir, irgendwie im kleineren Kreis drüber reden.
Dann sage ich gleich was zum Ziel und Aufbau der Vorlesung. Ich denke, da wird auch das nochmal deutlich werden. Also, im Grunde genommen haben wir zwei Zielsetzungen und deswegen auch ein bisschen der breitere Ansatz. Also auf der einen Seite geht es um einen historischen Überblick. Wir wollen einen Überblick geben über die zentralen Positionen der Sprachphilosophie, das letztendlich ausgehend von Platon über die Antike bis zur Moderne, bis zu Derrida. Also auf der einen Seite ein historischer Überblick, das wäre gewissermaßen eine Ziel der Vorlesung. Auf der anderen Seite soll ausgehend von diesem historischen Überblick von systematischen Fragestellungen herausgearbeitet werden in der Sprachphilosophie. Also die Systematik der sprachphilosophischen Fragestellungen bildet gewissermaßen dann die zweite Zielsetzung der Vorlesung. Und da werden wir einen Schwerpunkt legen auf das 20. Jahrhundert und dort letztendlich auf die kontinentale Tradition. Also ungefähr sieht das so aus, wir werden ein Drittel der Vorlesung wird sich der historischen Überblick widmen und zwei Drittel werden sich dem 20. Jahrhundert zuwenden und dort werden wir versuchen, eben diese Fragestellung systematisch herauszuarbeiten. Und zwar, wie Matthias schon gesagt hat, das Ganze passieren anhand von einzelnen ausgewählten prominenten Vertretern der Sprachphilosophie und eben auch der zentralen Strömungen, zu denen ich auch gleich ein paar Mal sagen werde. Aufbau der Vorlesung. Also wie sieht das Ganze aus? Wir werden beginnen letztendlich nächste Woche mit der Auseinandersetzung von Platon, Aristoteles und dann einen historischen Überblick versuchen zu geben über die zentralen Fragen der Sprachphilosophie. Und dann im 20. Jahrhundert eben das ganz systematisch anschauen. In der Antike die Frage nach dem Wesen der Sprache im Zentrum unserer Vorlesung stehen und damit eben ein ganz wichtiges Problem, das sogenannte am Anfang steht, des Sprachdenkens überhaupt, und das nach der Richtigkeit der Namen. Also bezeichnen die Namen von Natur aus die Gegenstände oder nur nach Konvention und Gewohnheit? dann diese Position wird dem Platon und Kratylos herausgearbeitet und dann von den beiden Antipoden, Kratylos und Hermogenes, jeweils vertreten. Da Aristoteles dann letztendlich werden wir uns dann diesen, der Frage zuwenden, inwiefern sagen, ja, die Sprache erfasst ist mit dem Logos Apophantikos, also dem wahrheitsfähigen Satz, und dann dieses Moment dann auch deutlich herausstellen, wo im Grunde genommen ja eine Trennung vollzogen wird, wo einfach, wo dann alles das, was nicht wahrheitsfähig ist, auch in Aristoteles im Bereich der Rhetorik und der Poetik verschoben wird, und sagen, dann die Philosophie sich ganz klar konzentriert auf diesen wahrheitsfähigen Satz. In der Neuzeit werden wir das sozusagen herausgreifen, das Mittelalter werden wir nicht behandeln, wir werden direkt dann springen zur frühen Neuzeit und dort uns das versuchen, exemplarisch das Problem herauszuarbeiten, an den Streit zwischen Empirismus und Rationalismus und dort an den beiden Vertretern Locke und Leibniz. Locke wird dabei eine prominente Rolle spielen, insofern er tatsächlich der Erste gewesen ist, der dezidiert sozusagen gesehen hat, dass eine Erkenntnistheorie ohne Reflexion auf die Sprache nicht funktionieren kann. Also Locke wird klar, dass letztendlich jede Reflexion über die Möglichkeit von Erkenntnis immer schon noch eine Reflexion auf Sprache sein muss. Wir können sozusagen nicht hinter die Sprache zurückgehen, wir müssen immer auch Sprachphilosophie betreiben, um überhaupt erkenntnistheoretisch fundierte Aussagen machen zu können. Und dort eben auch die wichtige Frage dann dieses ganze Problem, was von Locke und Leibniz ganz klar ist, dass sie letztendlich Sprache immer als eine Art Hindernis begreifen, als ein Problem, als Hindernis auf dem Weg zur Wahrheit und Erkenntnis, aber Sprache wird letztendlich eigentlich als etwas begriffen, was man in den Griff kriegen muss, um dann eben dahinter in irgendeiner Form sozusagen das wahre Denken ausmachen zu können. Und dann zwei Positionen, die dann auch deutlich werden, deswegen auch in Anführungszeichen, das ist einmal von Locke, der davon ausgeht, also wir können im Grunde genommen nur bei der Sprache bleiben, die wir haben, und hier uns bemühen, eben möglichst deutlich und klar zu formulieren, oder Leibniz, der argumentiert, also die Sprache, die wir haben, ist eigentlich leider relativ unvollkommen und es wäre letztendlich eigentlich wünschenswert, eine universale, logisch korrekte Sprache für die Wissenschaften und die Philosophie zu etablieren. Im 19. Jahrhundert werden wir uns dann Hamann, Herder, Humboldt zuwenden, wobei auch hier nur Herder jetzt im Mittelpunkt stehen soll. Die beiden anderen Autoren dann werden ausgeblendet im Text, den wir behandeln werden, der einzige Autor wird der Herder sein und da eben auch dann fokussiert er uns mit einem Autor und einem zentralen Text auseinanderzusetzen. Bei Herder ganz klar dann die Frage eben, was das Verhältnis von Sprache und Bewusstsein eben, die Frage danach, ob nicht tatsächlich eigentlich die Entstehung des Bewusstseins und die Sprachentstehung Hand in Hand gehen und in diesem Sinne auch vielleicht ursprünglich zu betrachten sind. Nietzsche werden wir herausstellen, er wird in der Regel nicht behandelt in sprachphilosophischen Vorlesungen. Er ist aber enorm wichtig für das Verständnis seiner sprachphilosophischen Strömungen auf den gesamten Poststrukturalismus und Dekonstruktion im 20. Jahrhundert. Also hier wollen wir herausstellen, einfach die Frage nach der rhetorischen Verfasstheit von Sprache überhaupt. Und hier wird die zentrale These von Nietzsche sein, dass Sprache immer schon Rhetorik ist gekommen. Jedes Sprechen ist rhetorisch und es gibt letztendlich für Nietzsche kein Sprechen, was nicht rhetorisch ist. Die drei Strömungen, die letztendlich die gesamte Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert, dominieren, werden dann in den letzten zwei Drittel der Vorlesung im Vordergrund stehen, nämlich einmal die bereits genannte sprachanalytische Philosophie, die dezidiert dann konzentriert auf dieses wahrheitsfunktionale Moment der Sprache. Zweitens den Strukturalismus und den Poststrukturalismus und eben drittens die Philologie und die Hermeneutik. Ich habe schon einiges gesagt über einen Satz zur sprachanalytischen Philosophie. Also dann, da ist die These dagegen, dass eines aller philosophischen Probleme Sprache der Natur sind. Der entscheidende Wende, die vollzogen wird, für Linguistik Körn, ist die zu sagen, philosophische Probleme sind eigentlich Probleme, die den Gebrauch unserer Sprache betreffen. Und insofern können auch philosophische Probleme dadurch gelöst werden, dass wir uns sozusagen den Gebrauch unserer Sprache angucken und analysieren. Oder idealerweise werden wir sehen, dass im Grunde genommen das gar keine echten Probleme sind, sondern einfach Scheinprobleme, die sich nichts auflösen, sobald wir uns angucken, wie Sprache letztendlich eigentlich verwendet und gebraucht wird. Und hier lassen sich zwei wichtige Hauptströme unterscheiden, durch einerseits die Philosophie der idealen Sprache, die dann eine logische Analyse der Sprache verfolgt. Die sind die Hauptantipoden Frege, der Wiener Kreis mit Kanner und der Wittgenstein, der frühe Wittgenstein 1 des Traktatus. Und die zweite wichtige Strömung in die Philosophie der normalen Sprache, die sagt, nein, wir müssen uns Sprache angucken, ihre alltägliche Verwendung. Wir müssen zusehen, wie Sprache tatsächlich verwendet wird, und dann, um dann den Problemen näher zu kommen. Und hier sozusagen eben auch ein wichtiger Punkt wird die Sprechakttheorie sein. Die wichtigsten Vertreter hier sind Wittgenstein 2, der späte Wittgenstein, Untersuchungen, Austin und Searle. Der Strukturalismus und der Poststrukturalismus geht zurück auf einen Nicht-Philosophen, sondern auf einen Sprachwissenschaftler, auf Ferdinand de Saussure, der dann als Gründervater des Strukturalismus gelten kann. Entscheidend am Strukturalismus ist, und deswegen auch der wichtige Punkt, warum wir hier auch behandeln werden, ist eher zu sagen, dass die Sprache letztendlich als ein System von Elementen begriffen werden muss, die nicht sozusagen positiv für den Inhalt bestimmt sind. Es gibt keine positiven Bedeutungen, sondern letztendlich gibt es in der Sprache nur Differenzen. Es gibt nur Unterschiede, und sprachliche Ausdrücke, sprachliche Bedeutung ist immer durch das konstruiert, was es nicht ist. Der entscheidende Punkt ist, wir zu sagen, die Sprache ist vor allem ein Prozess der Differenzierung und des Nichtdifferenzierens. Und der Poststrukturalismus wird hier nochmal bei dieser Betonung eben der Differenz, dieses unabschließbare Spiel der Differenzen betonen und eben im Moment, dass wir immer mit Differenzen zu tun haben und letztendlich eben auch einen permanenten Aufschub von Bedeutung, dass diese Differenzierung selbst nie zum Abschluss kommen werden und können. Die dritte wichtige Strömung ist die der Philologie und letztendlich der terminologisch-hermeneutische Position ausgehend eben von Hamann, Herder und Humboldt. Hier sind die wichtigsten Vertreter Heidegger, Merleau-Ponty und Gadamer. Und wir haben uns eben dieses Jahr auch entschlossen, hier wie schon gesagt, uns nur auf Merleau-Ponty zu konzentrieren. Aus didaktischen Gründen denken wir, dass es sinnvoller ist, hier einen Autor hervorzuheben und dort die wesentlichen Positionen zu betrachten. Entscheidend, wie auch schon gesagt, ist dann das für die hermeneutische Philologie, ist dann das Aufgehen von Welt, die Konstituierung von Welt, sich immer nur sprachlich ereignet. Und letztendlich auch jedes menschliche Antworten, auch jedes Verstehen immer schon sprachlicher Natur sind. Wir sind immer schon so an gewissermaßen in die Sprache eingelassen, oder eben auch das vorhin Quartiers betont hat, es sind nicht wir, es ist nicht der Mensch, der die Sprache hat, sondern die Sprache hat uns. Gut, gibt es dazu noch Fragen? Ja, dann würde ich sagen, wenn wir zusammen jetzt noch Literatur hinweisen, können wir kurz was zu sagen. Es gibt, also wie gesagt, wir haben im Grunde genommen, denken wir, glaube ich, beide, dass wir jetzt ohne das Buch kaufen zu müssen, relativ gut durch die Vorlesung kommen. Also es sind jetzt mindestens zwei Textsammlungen, die wir kurz nennen möchten. Das heißt im Grunde genommen bei dem Christian Bernel sozusagen Sprachphilosophie, das ist eine Textsammlung, die die Sprachphilosophie auch in unserem Sinne eigentlich historisch darstellt und eben auch versucht, die kontinentale und die analytische Tradition mit zu berücksichtigen. Ein Reader, der sich ganz dezidiert ausschließlich sozusagen auf die analytische Position konzentriert, aber hier eben auch als eine Art Standardwerk gilt, das ist der Reader von Martinisch, Philosophy of Language. Also das ist das Buch und die Textsammlung, die an allen angloamerikanischen Universitäten sozusagen herangezogen wird, die als Titel Philosophy of Language tragen.
Vielleicht, wenn Sie da einen Blick reinwerfen, werden Sie auch merken, wie unterschiedlich unser Zugang zu dieser analytischen Tradition ist. Also Sie sollen auch im Philosophiestudium irgendwie mitkriegen, dass Philosophie nicht eindimensional betrieben werden kann, sondern durchaus differenziert. Und dieses Standardwerk von Martinisch öffnet quasi diesen angloamerikanischen Diskurs, den wir quasi nur mit zwei Denkern kurz streifen, aber nicht eingehen, behandeln werden. Als Überblicksdarstellungen, die sich vornehmlich auf die Antike konzentrieren, möchte ich Ihnen den Jochen Heinenfeld nahelegen. Ich finde, das ist eine sehr, sehr genaue Philosophiegeschichte der Sprache, die sich vornehmlich mit der Antike, aber auch mit dem Mittelalter beschäftigt. Also wer sich darüber kundig machen möchte, dem sei dieses Buch ans Herz gelegt. Einen Überblick von dem Anbeginn der Sprachphilosophie bis zu Rousseau, also weiter noch wie das Mittelalter, weiter wie der Heinenfeld, bietet die Geschichte der Sprachphilosophie von Poseriou. Das sind Vorlesungen, die in den 70er Jahren gehalten worden sind und einen sehr angenehmen Überblick liefern. 2003 ist das Ganze neu aufgelegt worden. Und quasi ein Klassiker der Sprachphilosophie, das Buch nennt sich auch so, Klassiker der Sprachphilosophie, ist eine Sammlung von Tilman Borsche, der in Einzeldarstellungen von Platon über Aristoteles bis hin zu Wittgenstein, Heidegger, Chomsky etc. die großen sprachphilosophischen Denker vorstellt. Unterschiedliche Autoren widmen sich da einzelnen Sprachphilosophen. Auch diese Überblicksdarstellung ist irgendwie recht hilfreich und kann hier alternativ zu unserer Vorlesung verwendet werden.
Das Spannende an Borsche ist, dass er eigentlich weniger sozusagen Klassiker der Sprachphilosophie behandelt, sondern sozusagen die klassischen Denker der Philosophie oder ihrer sprachphilosophischen, ja, ihren sprachphilosophischen Implikationen betrachtet. Das finden auch durchaus Kant und Hegel Eingang in diesen Überblickswert. Also der Anspruch ist tatsächlich mehr zu sagen, wir nehmen uns mal die Klassiker der Philosophie her. Und dann dort wird dann geschaut, was sagen und wie letztendlich zu der Frage und den Problemen, die deine Sprachphilosophie letztendlich belegen.
Eine sehr elaborierte und hilfreiche Überblicksdarstellung über die Philosophie oder Sprachphilosophie im 20. Jahrhundert stellt die Vorlesung von Sibylle Krämer dar, zum Surkamp Verlag erschienen mit dem Titel Sprache, Sprecher, Kommunikation. Da wird vornehmlich die kontinentale Tradition behandelt, aber auch postanalytische Philosophen wie beispielsweise Davidson, aber auch ein Searle und so weiter kommt vor. Und Krämer versucht auch in andere Gebiete sprachphilosophische Überlegungen ausfindig zu machen, wie beispielsweise in der Psychoanalyse von Jacques Lacan. Also das ist eine Überblicksdarstellung für das 20. Jahrhundert, die sicherlich erfrischend und alternativ auch zu unserer Vorlesung gelesen werden. Anders aufgebaut ist das Buch Sprachphilosophie von Albrecht Wellmer. Der konzentriert sich vornehmlich auf vier Autoren, nämlich auf Wittgenstein und Davidson. Brandon kommt auch ein bisschen vor. Brandon und Davidson, die wir dieses Semester hier in der Vorlesung nicht berücksichtigen werden, sehr wohl aber Wittgenstein. Und neben diesen analytischen und postanalytischen Autoren setzt sich Wellmer auch mit Heidegger und Gadamer. Ein Werk, das im Erscheinen begriffen ist und von mehreren Autoren verfasst worden ist, nämlich von Seel, Lichtow, Bertram und glaube ich noch einer fehlt. Das fällt mir gleich ein, Lauer. Die vier haben nämlich ein neues Buch oder einen neuen Zugang zur Sprache, nämlich den sogenannten semantischen Holismus versucht zu etablieren. Georg Bertram hat vor 3 oder 4 Semestern hier eine Vorlesung zur Sprache oder so viel gehalten als Gastprofessor. Ich habe teilweise dieses Buch schon vorab lesen können und es erscheint in den nächsten Tagen und eröffnet einen sehr interessanten Zugang zu bewährten Autoren der kontinentalen Tradition, aber Bertram und Co. versuchen auch einen Brückenschlag von der kontinentalen Philosophie, vor allem vom Poststrukturalismus, hin zur postanalytischen Philosophie zu schlagen. Das heißt, hier werden auch Davidson, McDowell etc. rezipiert. Also das lohnt sich sicherlich hier einen Blick reinzuwerfen.
Ja, ganz kurz zu diesen systematischen Einführungen. Okay, ich werde dann einzeln darauf eingehen. Das sind aber alles Einführungen, die ausschließlich sozusagen der analytischen Sprachphilosophie wirken und wir versuchen eben einen systematischen Überblick zu bieten. Also wenn Sie jetzt dafür stärkeres Interesse haben und gucken wollen, dann wie sieht es eigentlich aus in der analytischen Sprachphilosophie, wären das drei Gewerke. Auch sonst hilft dieses Thema sehr, sehr viel. Also das hängt tatsächlich damit zusammen, dass Sprachphilosophie im Grunde genommen von der analytischen Philosophie als genuine eigene philosophische Disziplin angeeignet wird und von daher eben auch immer sehr stark diesen analytischen Gestus in Anspruch. Gut, kurz zusammenfassend nochmal, was wir heute dann versucht haben, hier klarzumachen und zu systematisieren. Das erste war gewesen, dass wir stark gemacht haben, dass man zwei Traditionslinien des Sprachlebens ausgehen kann. Das einerseits die Sprache als epistemologisches Problem beschreibt, auf der einen Seite, und dann Sprache eben auch als Hindernis im Grunde genommen auf dem Weg zur wahren Erkenntnis, aber eben auch Sprache dezidiert und dann versucht, reduzieren auf Behauptungssätze und auf Tatsachenfeststellungen. Und auf der anderen Seite eine Traditionslinie, die Sprache wesentlich weiter begreift, die eine weitere Bedeutung gibt und seine Sprache als Wesensbestimmung des Menschen aufhat. Und wir hatten dann im Weiteren gesehen, dass wir letztendlich eben ausgehend von der Frage nach der Bedeutung und dem Verstehen sprachlicher Ausdrücke sich dann 3 unterschiedliche Problemfelder öffnen, nämlich einmal eben das Feld von Sprache und Denken, von Sprache und Welt und Sprache und Mensch. Im 20. Jahrhundert vollzieht sich dann schließlich das sozusagen die Wende hin zur Sprache, dass eben Philosophie selbst im Grunde genommen ja Sprachphilosophie wird oder die Sprachphilosophie zur ersten Philosophie überhaupt wird. Und im Grunde genommen Sprache als etwas begriffen wird, was unhintergehbar ist, eben auch wenn man sich philosophischen Themen und Fragestellungen zuwendet. Und hier hatten wir herausgestellt, dass sich das eben einfach 3 Strömungen ausmachen lassen, das ist eben einmal die analytische Sprachphilosophie, die strukturalistische Sprachphilosophie und die hermeneutisch-logische Sprachphilosophie. Gut, und vielleicht zum Ausblick.
In der nächsten Vorlesung werden wir uns dem antiken Sprachdenken widmen. Es kommen die Masterminds des Hellenismus oder der hellenistischen Philosophie zur Geltung, nämlich Platon und Aristoteles. Wir werden uns hier vornehmlich mit 2 Textpassagen auseinandersetzen. Auf der einen Seite 2 Ausschnitte aus dem platonischen Dialog Kratylos. Da wird diese Physäge und Desäge-These diskutiert werden. Hier sind nach der Stephanus-Paginierung die Abschnitte drauf. Ich würde Sie bitten, die für die nächste Stunde zu lesen und vorzubereiten. Ansonsten wird die Vorlesung, glaube ich, nicht in der Art und Weise zu einem produktiven Dialog werden, wie wir uns das vorstellen. Und daneben von Aristoteles eine sehr, sehr kurze Passage, also die lässt sich mit der Spannung reißen, aus Perihermeneias oder Interpretationen, wer es auf Latein lieber hat, oder die Lehre von Satz. Das ist die klassische Sprachdefinition in der Antike und das wird uns das nächste Mal beschäftigen. Ansonsten bedanke ich mich für die heutige Vorlesung oder wir uns. Wir hoffen auf ein produktives Semester und wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.